Herzlich willkommen zum Podcast-Format Die Vertriebsstimme mit Ihrem Gastgeber Tom Jehle. In 30-minütigen Folgen erwarten Sie spannende Interviews und jede Menge Content zum Thema Vertrieb. Im Experten-Talk teilen erfolgreiche Vertriebsverantwortliche, Geschäftsführer und Experten ihr Wissen mit uns. Hören Sie, was im Vertrieb wirklich zählt und erfahren Sie, wie analoge Formate auch in Zeiten der Digitalisierung im Vertrieb funktionieren. Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jehle. Ja, heute wieder Podcast-Tag. Ich habe einen super spannenden Gast wieder hier im Interview. Wir haben uns auf dem Jahresneujahrsempfang beim Bundesverband der Vertriebsmanager kennengelernt und Markus Seidag war gleich bereit, mit mir ein Interview zu machen. Vielleicht noch vorab zur Info für euch da draußen ein paar Informationen zu Markus. Er ist 55 Jahre alt, lebt und arbeitet im Großraum Nürnberg, ist schon seit über 25 Jahren Verkaufsleiter für Gewindewerkzeuge im Inland und für globale Key Accounts bei der EMUGE Franken GmbH. Es ist ein mittelständischer Hidden Champion im Maschinenbau, der knapp 2000 Mitarbeiter beschäftigt. In seiner Funktion als Vorstand im Bundesverband der Vertriebsmanager leitet er die Region Bayern. Er ist Gastreferent an der Technischen Hochschule Nürnberg und begeistert sich für digitale Themen im Vertrieb, speziell vom E-Commerce über CRM-Themen, Customer Experience bis hin zum Social Selling. Ja, herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview in der Vertriebsstimme.
Tom, vielen Dank. Freue mich, hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch. Dankeschön.
Ja, ich freu mich auch. Und es wäre toll, wenn du vielleicht ein paar Worte zu der EMUGE Franken sagen könntest, dass die Zuhörerinnen wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Und vielleicht noch ein bisschen was zu deinem Background. Aber ich glaube, du hast ja deinen größten Teil deines Lebens im Vertrieb verbracht.
Ja, den größten Teil meines Lebens im Vertrieb, wirklich von Anfang an, nach dem BWL-Studium, bin ich sehr zügig in den Bereich Maschinenbau gelandet. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem Fertigungsbetrieb warst. Das ist so, wenn man die Tür aufmacht und es riecht nach Metallzerspannung. Es hat so einen ganz eigenen technischen Geruch, ja. Und den bin ich mein Leben lang zum Glück nicht losgeworden. Bin Betriebswirt, aber technisch sehr interessiert und bin, wie gesagt, mein ganzes Berufsleben lang schon immer im Bereich Maschinenbau im weiteren Sinne und eigentlich immer in Vertriebsleitungsfunktionen. Und ja, also ja, ein ganzes Berufsleben schon fast im 26. Jahr bei EMUGE Franken. Wie du gesagt hast, also eher so ein Hidden Champion werden viele, die sich nicht in dem Umfeld bewegen, gar nicht kennen. Ja, vielleicht ein paar Worte dazu, gegründet vor etwas über 100 Jahren. Wir hätten also letztes Jahr unseren Geburtstag gefeiert, alles war organisiert mit dem großen Fest, aber ja, das wissen wir alle. Da kam was dazwischen, das hat nicht geklappt. Also vor 100 Jahren gegründet von einem jungen Mann damals, der weitreichende oder wichtige Entdeckung gemacht hat im Bereich der Gewindeschneidtechnik. Das ist ein Spezialgebiet aus dem Bereich Werkzeugmaschinen, Maschinen. Geht um die Herstellung von Gewinden in Metall. Das war so die Grundidee. Gegründet damals, Spezialisierung war sein Thema, also nicht der Generalist, der alle Werkzeuge herstellt, sondern spezialisiert auf das Thema Gewindewerkzeuge. Und eigentlich in dem Umfeld sind wir dann in 100 Jahren auf eine weltweite Firmengruppe von ca. 2000 Mitarbeitern gewachsen. Branche ist Maschinenbau, wobei wir keine Maschinen bauen, sondern Werkzeuge herstellen. Im Bereich der Werkzeuge gibt es Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge. Wir stellen sogenannte Präzisionswerkzeuge her. Bohrer, Fräser, Gewindebohrer und vergreifen die weltweit.
Mhm. Du hast gesagt, das Unternehmen ist vor 100 Jahren gegründet worden. Mhm. Du bist jetzt 25 Jahre dabei. Du hast quasi ein Viertel des Unternehmenslebens schon begleiten dürfen in dem Unternehmen. Ja. Wow, Chapeau, ziehe ich meinen Hut, Respekt. Das habe ich leider nie geschafft, so lange in einem Unternehmen zu bleiben.
Ja, aber gut. Tatsächlich erstmal dann mein drittes Unternehmen, wo ich hinkam. Aber ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr wertschätzendes Familienunternehmen. Wir sind also mit 2000 Mitarbeitern, Tom, schon ein relativ großer Mittelständler, aber zunächst mal klassisch Inhaber geführt. Die zweite Generation ist noch aktiv in der Firma. die dritte Generation mittlerweile auch in der Geschäftsführung. Die nächste wächst schon wieder nach. Also wir sind wirklich ein sehr familiär, werthaltiges, wertschätzend verbundenes Familienunternehmen. Und arbeiten da, denke ich mal, alle wirklich sehr gerne und wertschätzend. Und deswegen kann man auch einfach bei so einer Firma wirklich sehr lange bleiben, weil auch darüber hinaus, ich denke, das Tolle an dem Thema Vertrieb, also unserer beiden Leidenschaften oder Berufungen ist, es gibt einfach jeden Tag was Neues. Ja, mir ist es wirklich in diesen Jahren, obwohl bei einer Firma, nie langweilig geworden, weil man denkt immer so ein bisschen, so nach 25 Jahren, Tom, müsste alles mal irgendwie da gewesen sein. Und siehe da, jeden Tag kommt was Neues, ja. Und sei es irgendwann ein Lockdown oder sowas, ja, und sagt, okay, wir haben eine neue Herausforderung. Das macht den Vertrieb so spannend, finde ich.
Absolut, bin ich absolut bei dir. Das ist ja das Interessante am Vertrieb, immer wieder neue Menschen kennenzulernen, immer wieder auf neue Situationen sich einstellen zu müssen. Das ist ja das, was ich so das Spannende finde am Vertrieb. Jetzt hast du mir ja erzählt, ihr habt eine digitale Transformation in eurem Unternehmen über die letzten Jahre erfolgreich bewältigt, oder? Ich meine, digitale Transformation, die findet ja immer statt, aber ihr habt da schon eine sehr große Erfahrung. Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr euch verändert? Wie ging das vor sich? Wie waren so die Schritte?
Ja, also zunächst mal sind wir als Maschinenhersteller oder im Bereich des Maschinenbaus sehr produktbezogen. Ja, bei uns ist, sagen wir mal, die dezentrale Thema ist zunächst mal, möglichst gute Produkte wirtschaftlich auf höchstem Niveau herzustellen. Und ich sag mal, das ging vor so 10, 15 Jahren los, wo einfach so, ich sag mal, digitale Herausforderungen kamen. Ja, es ging so ein bisschen mit Produktdaten los. Da kamen so die ersten BME-Kataloge, und wo so für Warenwirtschaftssysteme Daten abgebildet werden mussten. An der Stelle, wo die Kunden auf einmal Daten von uns haben wollen, kundenseitig. Ja, und da viele von diesen Themen, Tom, aus dem Vertrieb kamen, landeten sie irgendwann bei mir. Und deswegen war sozusagen ich irgendwann mal so ein bisschen automatisch derjenige, der sich mit so digitalen Themen kundenseitig beschäftigt hat, zum einen. Zum anderen haben wir ein Thema, dieses klassische CRM-Thema, also das Thema, wir haben 360-Grad-Sicht auf den Kunden. Das haben wir relativ spät eingeführt. Wir sind jetzt 4 Jahre damit zugange im Rollout. Und ja, das war sozusagen mein Projektthema gewesen. Also natürlich haben wir eine IT-Leitung, auch externe Dienstleister. Aber so vertriebsseitig habe ich es vorantreiben dürfen. Was im Nachhinein ein ziemlicher Vorteil war, weil ich kenne viele Firmen, wo das eher aus der IT oder aus dem Marketing kommt, das CRM, und die Akzeptanz im Vertrieb dann nicht so riesengroß ist. Ja, insofern tut man sich als Vertriebsleiter ein bisschen leichter, auch vielleicht in seiner Mannschaft das Thema CRM voranzubringen. Wir haben so ganz einfachen Dingen, wie dann zu sagen, wenn jemand dir eine E-Mail schreibt, sage ich, du, die will ich nicht haben, die bearbeite ich nicht. Ich brauche das Ganze im CRM-System. Ja, das war sozusagen so der Start in einem großen Projekt, wo wir gesagt haben, wir setzen eine Cloud-Lösung ein. Es gibt nicht als Werbeblock, es gibt viele gute CRM-Systeme in der Cloud. Wir setzen hochgradig auf SAP-Komponenten. Es gibt da so eine komplette Suite, und das nennt sich Cloud for Customer. Es gibt da verschiedenste Begrifflichkeiten, aber im Grundsatz ist es eine Cloud-Lösung, die auf unserem ERP, SAP basiert, hochintegriert ist. Und wir damit dann sozusagen vor 4 Jahren angefangen haben, unseren ganzen Vertrieb in Deutschland, aber weitgehend jetzt auch europaweit auszurüsten und einfach eine gute Datenqualität zu haben, Termine zu erfassen, Aufgaben zu erfassen, diese Customer Journey abzubilden im CRM-System. Ja, und das ganze Thema technisch begleitend, aber vertrieblich begleitend, war so der Einstieg für mich persönlich eigentlich das Thema digitale Transformation im Vertrieb.
Ein spannendes Projekt und ein CRM-Projekt. Ich durfte auch in einem Unternehmen das Ganze auch von der Seite vom Vertrieb mal über einen Zeitraum von 6 oder 7 Monaten, bis wir dann Go Live waren, begleiten, und habe dort also vertrieblich die Projektleitung für die Einführung vom CRM genommen. Wir haben es damals bewusst auch von der, also die IT natürlich unterstützend und umsetzungstechnisch, aber um einfach auch diesen Vertriebsblick da drin zu haben und nicht nur diesen Softwareentwicklungsblick da drin zu haben.
Aber wir haben ein gutes Team gehabt in der Firma bei uns, mit Key-Usern, mit SAP-Prozessleuten, mit IT-Leuten. Wir hatten einen tollen externen Partner gehabt, den wir sehr schätzen an der Stelle. Ohne dass es auch gar nicht gegangen wäre, Tom, weil diese ganzen Methodik, diese Scrum-Methodik und dieses agile Vorgehen in einem Softwareprojekt, ja, das ist durch irgendwas, das kannten wir so als Firma auch nicht. Ja, das, aber da haben wir gute Partner gehabt, die uns da begleitet haben und haben wirklich, sagen wir mal, die Skalierbarkeit auch von so einer Cloud-Lösung ist natürlich toll, weil man macht sich um keine physischen Endgeräte Gedanken, ja, die Verfügbarkeit ist immer da. Das muss natürlich synchronisiert werden mit den Stammdaten, muss es klare Prozesse geben, zunächst mal. Aber das ist technisch gut gelöst worden. Und es hat Spaß gemacht, so an der Stelle, weil es einfach wirklich in dem Umfeld mit den Partnern der Technologie eine tolle Aussagekraft ist. Ich meine, klar, wenn du mal CRM eingeführt hast, ein Vertrieb ist erstmal kritisch an der Stelle. Das Thema Überwachung, das Thema, was soll ich jetzt die Kunden besuchen oder Daten pflegen, das sind nur die Standarddiskussionen. Aber wenn du einfach heute auf dem Parkplatz vorm Kunden stehst, machst das Tablet auf und hast wirklich in 10 Sekunden die Ansprechpartner, die Aktivitäten, die Umsätze, die offenen Aufträge, die Zahlungspositionen. Ja, das ist schon ein genialer Mehrwert für alle draußen.
Absolut, absolut. Also ja, ich stimme dir dazu. Wir hatten damals auch ein tolles Team drumherum, ne, das ganz viel gemacht. Und wir hatten damals auch eine Cloud-Lösung eingeführt und wir hatten sogar einen Spezialisten extra, der nichts anderes macht, wie dieses Tool zu implementieren und zu helfen, gewisse Dinge umzusetzen. Bei uns war es damals nur schade, dass es ein bisschen rein als Controlling-Instrument verwendet wurde. Das war so, ist so ein bisschen abgedriftet damals. Das fand ich extrem schade, weil natürlich Reporting, Controlling ist ein wichtiges Thema, um Kennzahlen aus, um ein System zu kriegen. Aber wenn dann der ganze Fokus sich so verschiebt, dass es eben nur von der Vertriebsleitung gewünscht ist, nur dieses Controlling, als dann macht es auch den Leuten, die damit arbeiten, nicht so wirklich Spaß. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so eine falsche Message, die man da rüberbringen kann. Aber ist die Vergangenheit, schlagen wir ein Ei drüber. Machen wir es besser zukünftig. Ihr habt aber sonst ja auch noch einige interessante Projekte gemacht und du hast mir da ja auch einen interessanten Ansatz noch mitgegeben. Ihr habt ein Media Asset Management Tool eingeführt. Was müssen die Zuhörer, Zuhörerinnen sich darunter vorstellen, wer es vielleicht noch nicht weiß?
Ja, Tom, das Thema CRM war praktisch die erste Cloud-Anwendung, die wir so in diesem Umfeld gemacht hatten. Nur jetzt hat man an der Stelle viele Daten über die Kunden und jetzt will man ja was machen damit sozusagen mit den Daten. Das zweite Projekt an der Stelle war ein Commerce-System. Wir haben parallel in dem gleichen Projekt die Website neu aufgestellt und den Shop aufgestellt von uns. Also wir haben einen klassischen Webshop mit dem Konfigurator vorne dran. Das haben wir in einem Projekt aufgestellt. Und ja, das Thema Website mehrsprachig ist natürlich immer eine Frage, wo der Content herkommt, wer das pflegt, wer Daten aufbereitet. Und da ist zum Beispiel eine Komponente, Technologiekomponente, dieses MAM, Media Asset Management System. Das heißt, dass alle Mediendaten, die auf der Website oder im Webshop auftauchen, Tom, alle Bilder, alle Grafiken, alle Texte liegen nicht in den HTML-Seiten in dem System selber, sondern liegen extern, sozusagen in einem Cloud-Server extra. Das heißt, wir holen uns praktisch immer bezogen auf das Produkt die entsprechenden Bilder, Daten aus einer Lösung heraus, immer in dem Moment on the fly, wo es gebraucht wird. Und das ist nicht statisch irgendwo. Also beispielsweise alles komponentenbasiert, die Komponenten sind abgelegt und man kann sozusagen dann überall im Webshop auf der Website diese Dinge immer neu zusammenstellen, ohne komplett neu programmieren zu müssen. Heißt auch, dann, wenn wir irgendwann was geplant ist, auch externe Anwendungen oder externe Anwender auf die Daten nehmen. Das heißt, ein Handelspartner für uns betreibt ein eigenes Shop-System, hat er die gleiche Anforderung. Der braucht Texte, Daten, Bilder, Piktogramme, Videofilme, Whitepapers, Downloads. Die würden sozusagen auch in diesem System stecken. Wir können auch dann extern Leuten Zugriff geben, sagen, okay, du kannst dir Mediadaten oder Media-Assets, Bilder, Grafiken von dort runterziehen. Also in dieser ganzen komponentenbasierten Entwicklung von der Website in den Webshop ist dann ein Element, das Thema Media-Asset-Management, wo alle Mediendaten oder Inhalte drauf liegen.
Das ist ja genau ein System, das zum Beispiel ein PIM-System füttert dann mit entsprechenden Daten. Klar. Okay. Gut. Ihr habt ihr da unheimlich viel gemacht, aber ihr macht ja auch diesen klassischen Vertrieb. Ihr macht ja nicht nur digitale Geschichten, sondern ihr verkauft ja auch klassisch. Und du und dein Team, ihr seid ja international tätig, ihr seid ja global unterwegs. Und wie löst ihr das heute? Ich meine, jetzt aufgrund der Situation seit einem Jahr, löst ihr alles über irgendwelche Online-Sessions oder fahrt ihr dann doch punktuell mal zum Kunden hin? Wie habt ihr euch da aufgestellt jetzt?
Also ich schicke mal voraus, dass unser Vertriebsprozess heute immer noch und ich glaube auch die nächsten Jahre sehr stark auf eine physische Präsenz von Menschen bei Kunden aufbaut. Wir haben ein, wie man es nennt, ein erklärungsbedürftiges Produkt, arbeiten auch in einem People-to-People-Business, wo es viel mit Vertrauen und Partnerschaft zu tun hat. Also für mich sind diese ganzen digitalen Prozesse, die jetzt momentan ja unser Thema sind bisher und auch mich stark beschäftigen, auch nur unterstützend an der Stelle. Ich glaube an den klassischen Vertriebsprozess, der heute natürlich eingeschränkt funktioniert, den wir unterstützen, aber unser Vertriebsprozess in der Vergangenheit, auch mittelfristige Zukunft, ist ein sehr stark von Menschen in Firmen physisch die Produkte einsetzen, beim Kunden den Beweis antreten. Es ist besser. Unsere Produkte, wir schaffen im Regelfall keinen Bedarf. Wir haben einen reinen Verdrängungsmarkt. Der Kunde kauft vergleichbare Produkte. Wir müssen ihn vom Besseren überzeugen. Was noch dazu kommt, unsere Kernzielgruppe sind sehr praxisorientierte Menschen, in der Fertigung, das sind Einsteller, Planer, Maschinenbediener, Meister, die im Regelfall heute praktisch selbst in den jetzigen Zeiten digital fast nicht erreichbar sind. Ja, man kann mit einem Maschinenbediener und Meister in der Nachtschicht keine Websession machen. Der hat vermutlich gar keine Kamera an seinem Rechner oder darf die gar nicht anmachen. Sitzt mit zwei großen Bildschirmen da, hinter ihm hat er Zeichnungen, die geheim sind. Also wir haben einen sehr starken klassischen Vertriebsprozess, zu dem sage ich ein bisschen was, wie er gerade abläuft. Für mich ist die aktuelle Situation so ein bisschen eine Zeitmaschine. Ja, ich glaube, es kommt jetzt wieder eine Phase, wo sehr stark der persönliche Präsenz vor Ort sein wird. Aber ich glaube, langfristig werden sich Dinge ändern, ja, von den Generationen, die sich ändern, von den Prozessen. Ich glaube, dass wir heute viel Energie reinstecken dürfen, auch die Zeit haben, in digitale Vertriebsprozesse zur Unterstützung des klassischen Vertriebs, die erst vielleicht in einigen Jahren Gewicht bekommen werden. Aber heute ist nach wie vor die Person beim Kunden vor Ort unser primärer Vertriebskanal.
Okay, verstehe. Ja, spannend, wie die Firmen unterschiedlich auch agieren, aber ich verstehe das natürlich, dass primär. Und ich glaube auch, ich habe so das Gefühl, wenn ich so die Interviews führe und frage immer so, wie macht ihr euren Vertrieb, wie seht ihr in der Zukunft? Ich glaube, viele stehen so in den Startlöchern und möchten mal wieder zum Kunden, beim Kunden am Tisch sitzen. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein Bedürfnis. Aber ich glaube auch, dass, wie du gesagt hast, ich bin ja der Meinung, es wird so ein hybrides Modell irgendwo, so ein gewisser Anteil wird sicher online laufen und ein gewisser anderer Anteil wird nach wie vor die Präsenz beim Kunden benötigen. Aber ich glaube, so das wird irgendwo so die Zukunft sein. Aber wir wissen es alle nicht, wir haben alle keine Glaskugel auf dem Tisch, aber so vom Gefühl her könnte es in diese Richtung gehen. Wir hatten uns auch über ein ganz spannendes Thema noch unterhalten, mal im Vorfeld. Und zwar, wir hatten ja auch gesagt, oder beziehungsweise wir haben unsere Folge heute unter den Titel Erfolg in sozialen Netzwerken gestellt. Und ich weiß, ich bin da auch auf dich aufmerksam geworden. Du bist ja auch da sehr, sehr aktiv. Und ihr habt da im Unternehmen was ganz Spannendes gemacht. Ihr habt da das Social and Digital Selling ziemlich stark forciert im Unternehmen. Und ihr habt innerhalb von 60 Tagen 1500 Follower und über 25.000 Impressions für eure Firmenseite generiert. Spannend. Und wie habt ihr das gemacht? Natürlich die Frage.
Ja, sehr gerne. Ich komme noch mal ein bisschen den Bogen jetzt von dem klassischen Vertriebsmodell hin zu dem Thema digital. Jetzt kann man sagen, gut, jetzt steckt man da viel Arbeit in Social Media rein. Social Selling sagt aber auf der anderen Seite, die Zielgruppe ist gar nicht so hundertprozentig erreichbar. Wir stecken viel Arbeit rein in dieses Thema E-Commerce-Plattform, wobei viele Bestellprozesse heute anders ablaufen. Für mich ist es ein bisschen eine Frage von der Customer Journey, ja, wo ich anfange. Ja. Und da werden sich sicherlich an verschiedenen Punkten in der Customer Journey werden sich einfach die Zugänge zum Kunden ändern. Ja. Und da denke ich mal an einem sehr frühen Zeitpunkt, um Kunden auf Produkte aufmerksam zu machen, Vertrauen zu schaffen, Wahrnehmung für eine Marke zu haben, einfach über den persönlichen Kontakt hinaus, ja, halte ich Social Media für was sehr Spannendes an der Stelle. Wenn man mit relativ wenig Aufwand und wenig Geld eine tolle Wirkung erzeugen kann, sich aber im Klaren sein, warum man es tut, wozu man es tut, wenn man die Erwartungshaltung hat, jetzt auch der Begriff Selling, jetzt in unserem Geschäftsumfeld tatsächlich zu verkaufen, also ich gewinne einen Auftrag durch eine Aktivität in Social Selling, das ist schwierig darzustellen. Aber ich glaube schon, dass wir in so einem Generationenwandel sind, dass wir einfach die nächsten Zielgruppen, die Entscheider werden, anders ansprechen müssen, dass wir unsere Kunden ja heute analog schwer erreichen. Tom, früher war es so, wir haben ein Prospekt gedruckt, ein Produkt entwickelt, ein Prospekt gedruckt, unsere Menschen auf die Reise geschickt. Ja, so, das müssen wir heute anders denken und da ist das Thema Social Media ein Baustein für mich davon. Mhm. Ja, für mich selber waren so LinkedIn und Xing eigentlich bis vor einem strammen Jahr eher so Adressdatenbanken, die man halt hatte und Kontakte gepflegt hat und vielleicht am Ende nicht wirklich wusste, wie macht man da weiter an der Stelle. Und dann mit dem Thema erster Lockdown hatte ich mir selber einfach überlegt, was tun wir da und wie können wir Traffic generieren, wie können wir Wahrnehmung generieren, wie können wir einfach Kontakte ersetzen, die sonst auf Messen auch stattfinden würden. Ja, wir hätten auf einer Messe einfach Tausende von Menschen, die an unserem Messestand vorbeilaufen, die gibt es ja heute nicht, diese Kontakte. Und habe mir dann zur sportlichen Aufgabe gestellt, einfach unsere Unternehmensseite auf LinkedIn, jetzt mal konkret, mir vorzunehmen, die CI-gerecht auszugestalten und auf der dann regelmäßig zu publizieren, einfach regelmäßig einen Content zu machen, auch einen Contentplan aufzustellen, das mit überschaubarem Aufwand zu machen, einfach kontinuierlich die Möglichkeiten, die es heute gibt, auf so einer Seite mit dem Taggen von Personen, mit Hashtags, mit all diesen Verlinkungen, ohne jetzt eine Wissenschaft draus zu machen, so als Praktiker im Vertrieb nebenbei so jeden Tag eine halbe Stunde Zeit aufzuwenden und kontinuierlich wirklich über ein Jahr hinweg jetzt Traffic zu erzeugen. Und das hat gewirkt. Wir hatten zunehmende Followerzahlen, also jetzt nicht mein persönliches Profil auch, aber wirklich jetzt, wir knacken die 2000 jetzt, denke ich mal, nächste Woche von den Followern und es sind einfach 2000 Menschen, die zwischen 500 und 4000 Impressions haben, die unsere Beiträge, meine Beiträge sehen und das ist für mich einfach ein Teilaspekt auf der Customer Journey, um zu einem sehr frühen Zeitpunkt Awareness für eine Brand zu schaffen, um einfach bestimmte Cross-Selling-Produkte in den Markt zu bringen, wo die Kunden sagen, okay, ich kenne Immoge, aber nicht dafür und Interesse zu wecken. Insofern, ja, das ist also ein spannendes Projekt, das aber auch viel Spaß macht, weil man auch Feedback bekommt davon.
Und du hast jetzt schon gesagt, ihr setzt da konsequent auf die Plattformen LinkedIn und Xing oder spielt ihr das auch noch auf anderen Plattformen aus?
Zunächst mal ist jetzt mal LinkedIn, denke ich mal momentan, die Plattform mit dem meisten Dynamik, Traffic in unserer Zielgruppe B2B, aus meiner Einschätzung. Für mich ist Xing so ein bisschen eine Zweitverwertung mit Copy-Paste, muss man fairerweise sagen, mit weniger Traffic, aber ist ja nicht groß der Aufwand. Das Thema Video ist sehr wichtig. Insofern ist ein YouTube-Videokanal ein Thema, weil wir natürlich feststellen, dass so dieses Medium Video natürlich mittlerweile viel konsumiert wird und da an der Stelle was hat. Im Thema Facebook, Instagram und so sind wir nur sehr rudimentär unterwegs. Es gibt das Thema Facebook auf der HR-Seite, wo man sagt, okay, früher gab es bei uns eine Jobbörse, früher gab es dann sozusagen die Empfehlung, der Papa hat gesagt, da gehst du morgen mal hin, bewirbst dich. Und heute haben halt die Jugendlichen dann ihre Peer Group und sagen, du, hey, ich habe da den Link gesehen, bei Immo gibt es irgendwas Cooles, ich teile das mal mit dir. Also das ist eher so ein bisschen auf der HR-Seite, was Azubis betrifft, ist dann Facebook. Aber ansonsten ist jetzt in meinem persönlichen Umfeld, weil ich es recht vorantreibe, ist LinkedIn die Plattform, die gerade einfach viel Dynamik hat, wo man auch Feedback bekommt, wo man auch Kennzahlen hat, wo man auch sieht, was passiert.
Absolut. Und du hast jetzt schon gesagt, Ihr YouTube-Kanal lässt darauf schließen, dass ihr auch Videos ausspielt. Welchen Content bevorzugt ihr? Mehr Videos, mehr Postings, mehr Produktinformationen? Wo seid ihr da eher aktiv? Gut, oder was spielt ihr eher aus an Content?
Gut, wenn man jetzt einfach mal die Masse nimmt, ist es schon textuell, weil natürlich das Thema Video auf einem gewissen Level mit vernünftigen Aufnahmen, mit einer Nachbereitung, mit mehrsprachig, mit Nachvertonung, ist natürlich schon ein Riesenaufwand. Ja. Das, der Aufwand, um ein 3-4 Minuten hochwertiges Video zu machen, der ist natürlich schon, das kann man nicht jede Woche machen. Deswegen ist es im Prinzip heute stark textuell, aber auch Video, bilderseitig. So in meinem Umfeld, und es hat eigentlich gut funktioniert, ist es vielfach eine Zweitverwertung, Tom, von Content. Ja, es gibt einfach ganz viel. Ja, es gibt bei uns Prospekte, es gibt Customer Success Stories, es gibt Videos, es gibt Produktdatenblätter, es gibt einen Zeitungsbericht, der passiert, es gibt eine Veranstaltung. Also das ist oftmals auch aus Zeit- und Effizienzgründen auch eine Zweitverwertung von Content, der da ist, der aufbereitet wird, sodass er einfach auf diesen Plattformen wirkt, mit dem Call to Action, mit entsprechenden Dingen dazu. Also Video wäre schon der Content unserer Wahl, aber einfach vom Aufwand her ist momentan relativ viel textlich, auch mal ein PDF oder eine kurze Grafik oder sowas, wobei wir auch dabei sind, ja, vielleicht so die Erwartungshaltung an Video ein Stück runterzuschrauben. Wir sehen, dass manche Videos die Mitarbeiter so in einem Live-Umfeld halb professionell zeigen, so mit einem kurzen Rundgang durch die Fertigung, wo man so authentische Mitarbeiter hat. Ich denke, das ist eh ein Thema in Social Media, ja, das Thema authentische Mitarbeiter, die auf die Marke einzahlen. Deswegen glaube ich, dass wir da durchaus jetzt mal mehr machen wollen, was eher so, also nicht quick and dirty, aber nicht im Profi-Filmstudio gemacht, sondern mit eigenen Bordmitteln, Tom, aber dann sehr authentisch, sehr Personen, die man sieht, die auch eine Ausstrahlung haben, die auf die Marke einzahlen. Das ist so ein Plan, aber das muss man auch tun, die Menschen begeistern dafür und die Hemmschwelle mal ein bisschen abbauen, nicht super, super High-Tech-Content zu produzieren, und auch Menschen zu zeigen mit all ihren Stärken und Schwächen.
Ja, spannendes Thema. Coole Geschichte. Jetzt hast du ja noch deine Funktion als Vorstand beim Bundesverband, der Vertriebsmanager, und du bist noch Gastreferent. Wie kriegt man sowas alles unter einen Hut? Du hörst ja auch nur, dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden.
Jetzt habe ich von meiner Familie und meinen Hobbys noch gar nichts erzählt. Ja.
Ich wollte gerade sagen, Familie hast du auch und Hobbys sicher auch.
Ja. Gut, ich meine, das ist zum einen ein gewisses Zeitmanagement natürlich, das dahinter steckt. Das zum anderen ist auch eine Familie, die es mitträgt, ja, und auch an der Stelle. Und sinnig ist es ein Stück weit auch natürlich das Nicht-Trennen dann von Beruf und Freizeit. Ich meine, wenn ich jetzt so für unser Vertriebsmanagerverband unterwegs bin oder für die Hochschule was vorbereite, das kann man dann auch teilweise einfach, muss man als Leidenschaft und Hobby sehen. Sonst wird es im Arbeitstag an der Stelle schwierig. Ja, aber das, ja, das ist, also ich bin, denke ich mal, ganz gut organisiert und ja, versuche es auf die Reihe zu bekommen mit den vielen Bällen, mit denen man jonglieren möchte.
Cool. Ihr habt ja dieses Jahr im Bundesverband der Vertriebsmanager auch dieses Thema Digitalisierung. Das treibt ihr ja da auch ganz intensiv voran. Ich habe einen oder anderen Post auch gesehen und bin ja mit ein paar Leuten auch in Kontakt vom Bundesverband. Und das ist ja in dem Fall auch ein Thema, was dich sehr anspricht, auch wahrscheinlich irgendwo auch dich ja natürlich auch begeistert, wie wir schon mitbekommen haben. Hast du da direkten Einfluss eigentlich drauf beim Bundesverband? Gebt ihr da so, und das würde mich jetzt mal interessieren, gebt ihr da so euren Input rein, dass ihr sagt, Mensch, das ist ein Thema, das sollte man vielleicht mal aufgreifen? Oder wie werden solche Themen definiert?
Ich muss vielleicht erstmal so eine Mentalbildkorrektur machen. Die ganze Veranstaltung hat den Titel Verband. Ich muss aber jetzt mal eine Lanze brechen. Es ist ehrlich eine coole Truppe. Ja, also der Begriff Verband assoziiert ja erstmal vielleicht was anderes. Ja. Es sind ja alles Vertriebsverantwortliche, es sind über 1000 Mitglieder an der Stelle, mit einer Organisation und Verband. Und ich bin, es gibt 8 Regionalgruppen. Die Arbeit mit Mitgliedern funktioniert sehr stark auf Regionalebene, Bayern jetzt in dem Fall. Und wir haben dann super Einfluss. Also wir sind wirklich in bestimmten Arbeitskreisen, und wir leben das alle und haben vollen Input. Ja, wir sind auf Augenhöhe. Das geht schon damit los, dass wir im Verband uns committed haben, alle du zueinander zu sagen. Ja, das ist zwar eine Kleinigkeit, aber das ist so das Thema wirklich wertschätzend, auf Augenhöhe. Und da kann sich jeder einbringen. Deswegen auch die herzliche Einladung, vielleicht der Pitch an der Stelle. Das Thema Verband klingt es erstmal so. Wir sind echt eine coole Truppe. Und wer, sagen wir, im Thema Vertrieb sich bewegt, sozusagen, dem kann ich echt nur empfehlen, dabei zu sein, zuzuhören, mitzumachen, weil da wirklich, so kam ich auch dazu, Tom, einfach viel Wert, viel Content da ist und viel Miteinander. Das kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, aber das ist wirklich ein Verband, der gar nicht so ist, sondern wirklich mit lauter Leuten, die super engagiert, freiwillig, ist ja alles ehrenamtlich. Wir haben keinen einzigen Festangestellten außer einer Geschäftsstelle für die Verwaltung. Nee, das ist alles so wirklich wir und jeder kann da an jedem Zeitpunkt mitmachen.
Also so habe ich es auch erlebt mit den Menschen, wo ich jetzt schon im Kontakt war, die im Bundesverband da dabei sind. Die sind alle wirklich extrem wertschätzend und auch extrem offen auch für solche Themen, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben. Jetzt habe ich nochmal so ein Thema und zwar, wenn du heute, es gibt ja immer so diese, ich kategorisiere immer Verkäufer so ein bisschen. Das wissen die Zuhörerinnen schon, dass ich das immer ganz gerne mache. Ich sage immer so, es gibt Verkäufer, es gibt gute Verkäufer und es gibt Top-Verkäufer.
Okay.
Was unterscheidet einen Top-Verkäufer von den anderen aus deiner Sicht?
Würde es mal in zwei, drei Begriffe machen. Ich würde einen Begriff sehen, so ein Thema Empathie, das Thema Einfühlungsvermögen zuhören. Ja, ich meine, wir sind alle natürlich in meinem Vertrieb alle ausgebildete Techniker. Ja, wir haben natürlich Produktwissen ohne Ende. Ja, es gibt ja dann so irgendwie Fachidiot schlägt Kunde tot. Ja, es gibt ja die Leute, die dann sozusagen, das können wir alle. Wenn du einen antriggerst, kann der dir 8 Stunden lang eine Monobeschallung machen. Ja. Für mich ist ein Wesenskriterium das Thema so Empathie zuhören. Ja, einfach nicht beim Kunden loszuplaudern. Bring immer so die Geschichte, stell dir vor, du gehst zum Arzt mit Kopfschmerzen, ja, und du gehst rein zu dem Arzt und er sagt, gut, dass Sie da sind, Herr Jehle. Ich hätte ein neues Mittel gegen Knieschmerzen, ich hätte was für den Rücken, ich hätte was gegen Bluthochdruck und was wollen Sie denn jetzt eigentlich? Dann wird der Patient vermutlich sagen, du, ich komme eigentlich wegen Kopfschmerzen. Und das ist eine der Voraussetzungen, dass die Leute einfach zuhören und erstmal herausfinden, was triggert denn den Kunden, was für Probleme hat er, was hat er für Anforderungen. Das ist immer eine wesentliche Eigenschaft von guten Verkäufern oder Spitzenverkäufern. Das zweite ist sicherlich das Thema Motivation, Eigenmotivation. Natürlich haben wir Kennzahlen, Feedbacksysteme, wir haben Bezahlungssystem, was leistungsabhängig ist. Aber für mich ist immer die Frage einfach, wie sehr will jemand den Erfolg haben? Also wie stark ist jemand eigenmotiviert? Wie übergeht er auch im Prinzip, ja, geht er vorne im Eingang wieder rein, wenn er hinten rausgeflogen ist? So dieses Bissige, dieses einfach dranbleiben, diesen Ehrgeiz. Das ist eine weitere wesentliche Eigenschaft. Nicht zu viele Dinge aufmachen, aber drittens glaube ich, dass gerade in heutigen Zeiten so ein Stück weit konzeptionelle Fähigkeit, also auch mal irgendwo in Strategien und langfristig zu denken, das gute Verkäufer ausmacht, Zusammenhänge zu erkennen und nicht nur sozusagen einfach loszurennen, wie der Terrier und irgendwie versuchen, da über die Wade an den Kunden ranzukommen. Wenn jetzt mal so mit dem Thema Empathie, mit dem Thema Einfühlungsvermögen, mit dem Thema Motivation, Ehrgeiz und vielleicht auch so ein bisschen in Zusammenhängen denken. Wenn jetzt mal drei Dinge, die mir spontan jetzt einfallen.
Sind aber drei super wichtige Dinge und ich glaube, das trifft den Nagel schon ganz gut auf den Kopf und aus meiner Sicht sind es auch elementare Dinge, die einen Top-Verkäufer ausmachen. Fand es sehr schön, wie du das gesagt hast. Der kann 8 Stunden am Stück plaudern, losplaudern und erzählen. Ja,
Ich würde
da.
vielleicht noch eines anhängen, ich unterbreche das Thema, was jetzt auch aktuell aufkam und wir diese Woche auch noch ein Event haben, in Bayern von den Vertriebsmanagern das Thema Resilienz. Ja, ich denke, gerade in jetzigen Zeiten auch mit sowas umgehen zu können. Ja, das Thema Resilienz, das Thema, wie gehe ich mit so einer Situation um? Wie finde ich neue Wege? Wie verändere ich mich? Wie gehe ich auch mit Rückschlägen um? Mit der Tatsache, dass ich mich definiere, jeden Tag rauszufahren, Kunden zu begeistern und das über Wochen überhaupt nicht kann. Ja, das stelle ich mir auch echt schwierig vor. Wir sind jetzt eher kombinierte Büromenschen, du und ich. Wir haben Innentermine, Außentermine. Aber wenn ich jetzt wirklich Vertrieb im Außendienst lebe, ja, dann brauche ich eine gehörige Portion Resilienz, um mit so einer Situation wie jetzt umzugehen und leistungsmotiviert zu bleiben.
Absolut. Ich glaube, das ist für viele brutal schwer gewesen, dann das Ganze online zu machen. Also ich kann das nachvollziehen. Ich bin selber früher extrem viel unterwegs gewesen in meiner Rolle als Vertriebsleiter. Also, und dann, für mich war es immer schlimm, dann Tage im Büro zu verbringen, weil ich bin halt einfach auch lieber draußen gewesen. Aber ich glaube schon, wenn jemand das sein Leben lang getan hat und immer draußen ist und immer im Auto sitzt und von Kunde zu Kunde fährt und plötzlich so bang, eine Vollbremsung und jetzt darf ich nicht mehr raus zum Kunden, ich glaube, das ist schon richtig, richtig hart. Also, diesen Spagat zu schaffen und dann in diese Online-Welt einzutauchen und immer darauf zu hoffen, dass man wieder raus darf, kann ich mir auch schon mal gut vorstellen. Ja, Markus, wir laufen schon über die 30 Minuten. Natürlich auch für dich meine obligatorische Schlussfrage. Und wie gesagt, bei den meisten, die ich die Frage stelle, kommt immer so der erste Gedanke. Und ich sage immer so, ich glaube, das ist dann da der Richtige, so als bisschen als Einleitung. Und zwar, welches war dein schönster Tag in deinem Berufsleben bis jetzt? Wenn du es auf einen Tag begrenzen kannst, es kann auch ein Umsatz sein, es kann auch eine Woche sein oder ein tolles Jahr. Aber was war so ein ganz spezieller Moment, wo du sagst so, boah, genau, das war's.
Ja. Das ist auf dem Tag nicht festzumachen, aber ich habe in unserem Umfeld das Thema Key Account Management, da kamen wir jetzt heute nicht dazu, ausbauen dürfen. Und sag mal so, dieses globale Erleben von Menschen und Netzwerk aufzubauen sozusagen. Einfach so diese Kulturen, die Menschen kennenzulernen. Das war jetzt nicht ein Tag oder eine Woche, aber so als Prozess, so als Highlight einfach mal von diesem deutschen Markt, in dem ich mich sehr lange bewegt habe, zuständig zu sein, auch für Indien, für China, einfach so das zu fühlen, zu spüren, mit den Leuten in Kontakt zu sein, da so ein Netzwerk aufzubauen. Ja, das war für mich unglaublich bereichernd, ja, weil man einfach Menschen kennenlernt und dann Erlebnisse teilt und Wertschätzung empfängt. Also immer dieser Prozess, diese Wochen oder Monate, wo man sagt, okay, man rollt es jetzt aus, die Welt kommt auf einen zu, man kann seine Themen in die Welt rausbringen sozusagen. Das war ein totales Highlight gewesen.
Okay, cool. Das Thema Key Account Management können wir zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal aufgreifen. Also ich freue mich, wenn du nochmal zu mir in die Vertriebsstimme kommst. Vielleicht machen wir ja auch mal, was wir schon besprochen haben, mal was live. Genau. Und das ist sicher auch nochmal ein spannendes Thema, was wir mal ein bisschen in die Tiefe diskutieren können oder mal angehen können. Aber ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist wirklich auch ein spannender Prozess, sowas aufzubauen und zu sehen, wie sowas irgendwann funktioniert, wie so die Rädchen ineinander greifen, ist immer ein schöner Moment, sowas erleben zu dürfen. Ja, Markus, ich möchte mich bedanken für das Gespräch. Ich möchte mich bedanken für deine Expertise, an der du uns teilnehmen haben lassen hast. Und vielen Dank erstmal und ich denke, wir sehen und hören uns sowieso des Öfteren noch und bleiben auch im Kontakt und dann erstmal vielen Dank für den Moment.
Ja, sehr gerne und ich freue mich auf unser erstes persönliches Treffen. Du bist eingestiegen, wir haben uns beim Neujahrsempfang kennengelernt. Ja, das ist schon so verinnerlicht, ja, das war natürlich virtuell gewesen. Ja, also ich habe mittlerweile auch in dem Verband, Tom, die allermeisten Leute kenne ich persönlich gar nicht, aber sie sind mir ans Herz gewachsen, man hat wöchentliche Calls regelmäßig. Also wie gesagt, ich freue mich, hier gewesen zu sein und auch ein Stück weit zu teilen von dem, was man so tut und begeistert und macht. Kann alle nur anregen, auch vielleicht im Bundesverband der Vertriebsmanager noch den einen oder anderen Termin wahrzunehmen, mit dabei zu sein, mit zuzuhören. Wir haben einen Podcast, wir haben eine Website, immer mit dabei, gerne. Ja, und freue mich insbesondere, wenn wir dann irgendwann mal das Ganze live wiederholen können und uns persönlich sehen und das Gespräch fortsetzen. Tom, vielen Dank.
Vielen Dank, Markus. Schönen Tag noch.
Bald.